Ich sehe noch aus wie Frühstück, aber gleich gibt's Dinner.
Willkommen bei à la carte, der Podcast, bei dem die Gespräche auf der Zunge zergehen. Egal ob Pommesbude oder Sternerestaurant, ich klinge überall da, wo es nach Leben duftet. Fertig mariniert? Jetzt wird serviert. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge à la carte. Heute sind wir im Restaurant Jolesch auf der Muskauer Straße in Berlin, Friedrichshain-Kreuzberg. Hier gibt es österreichische Küche und Gebäck. Ich habe da ganz doll Bock drauf und jetzt schlemmern wir einen weg. Let's go. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur neuen Folge à la carte. Ich bin natürlich mal wieder ganz glücklich, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr mit dabei seid. Heute bin ich zusammen mit Justus Riesner hier. Und die ein oder anderen kennen ihn vielleicht durch Maxton Hall. Ich persönlich habe Maxton Hall Staffel 1 und die neue Staffel 2 geschaut. Fand es ganz, ganz toll, ganz dramatisch. Aber mich interessiert natürlich auch, wie es so ist, als Schauspieler da mitzuspielen. Wie läuft so ein Set-Tag ab? Wie ist es, überhaupt dahin zu kommen? Wie läuft es hinter den Kulissen? Und aber auch, wer Justus persönlich ist und was ihn so ausmacht. Und darüber sprechen wir jetzt mal. Let's go!
Hallo und herzlich willkommen, Justus. Schön, Hallo. Dass du da bist.
Na, danke, hattest dass ich da sein darf.
Ja, hattest du eine gute Anreise?
Ja.
Du wohnst nicht in Berlin?
Nee, ich komme aus Hamburg.
Wie ist Hamburg so?
Schön, ist ein bisschen ruhiger.
Ja?
Ja.
Berlin hast du mal in Erwägung gezogen, hier zu wohnen?
Ich habe tatsächlich auch schon mal 2 Jahre hier gelebt.
Und wie war das?
War schön, aber es war ein bisschen schwierig, weil es während der Corona-Zeit war.
Mhm.
Und das war so, ich habe in den USA studiert und ich kam dann nach Deutschland und wollte nicht zurück nach Hamburg und dann was Neues gesucht und bin ich nach Berlin und ich kannte halt niemanden, habe keinen Anschluss gefunden und dann habe ich mich irgendwann entschieden, zurück nach Hamburg zu gehen.
Und da warst du happy in Hamburg?
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das der Ort ist, wo ich alt werden will. Aber
das finde ich, kann man aber eh immer so schlecht sagen vorher. Ich kann immer nur maximal so sagen, ich dachte auch, ich ziehe nach Berlin für so erstmal 2-3 Jahre.
Ja.
Und dann schaue ich, wie es mir gefällt. Aber ich könnte jetzt niemals sagen, jetzt würde ich auch sagen, ich glaube, würde ich mal Kinder bekommen oder so oder eine Familie gründen, dann würde ich, glaube ich, wäre das nicht meine erste Wahl.
Ich check.
Aber ich gleichzeitig weiß ich auch nicht, wo ich in 3 Jahren bin.
Ja, so. Voll.
Ich oder glaub, in einem.
Ist nie.
Ja.
Ich glaube, Berlin ist halt nice, weil hier geht einfach immer was ab.
Mhm.
Ist halt nicht langweilig. Hamburg hast du halt nicht so viel zu tun. Irgendwie, es gibt so 2 Kieze, in denen du chillen kannst.
Ja, okay, geil.
Ist halt schön, wenn man Familie hat, glaube ich. Aber ich habe schon auch Bock, nochmal was Neues zu erleben.
Aber außerhalb von Deutschland dann?
Super gerne, ja.
Hast du schon was im Kopf?
ich will nächstes Jahr Paris mal ausprobieren.
Warst du nicht ein paar Monate auch in Paris?
Ja, da haben wir uns
kennengelernt. Ja.
Ja, bei der Fashion Week.
Ja.
Aber ich war 1,5 Monate da, um mir so die Stadt anzugucken und die Vibes zu checken. Und
wie waren die Vibes?
War gut, es hat mir sehr gut gefallen, deshalb bin ich zurück.
Ja, okay.
Ich weiß nicht, ich mag es voll gerne, so der Fremde an einem Ort zu sein.
Verstehe ich.
Es gibt mir voll so einen Drive im Leben, weißt du?
Ja, und ich finde, neue Städte, in denen man noch nie so einen Alltag hatte, geben einem so sehr viel Inspiration.
Voll.
Man sieht ganz viele neue Dinge, auch so Dinge zum ersten Mal. Das ist so, wie wenn eine Freundin oder ein Freund mich hier in Berlin besuchen kommt und dann sind wir bei mir so im Kiez unterwegs und dann fallen denen Sachen auf, die sind mir noch nie aufgefallen. So. Und dann sagen die so, oh, das ist aber ein schöner Laden hier. Ich habe den Laden in meinem Leben noch nie davor gesehen, obwohl ich schon 100 Mal dran vorbeigelaufen bin.
Ja, es gibt dann so eine neue Perspektive einfach irgendwie.
Ja.
Es erweitert halt den Horizont.
Richtig schön.
So, I love it.
Aperitif? Ich lasse immer den Gast oder die Gästin auswählen. Was hast du uns denn hier heute ausgewählt?
Ich habe heute einen Campari Spritz ausgewählt.
Ist das dein Lieblingsgetränk? Cheers erstmal.
Cheers.
Schön, dass du da bist.
Nein, das ist nicht mein Lieblingsgetränk.
Nein, ich hasse es.
Und bei dir? Nee, aber ich mag das, also es ist ja, wir drehen das ja gerade, darf ich sagen, dass wir es am Tag drehen hier gerade?
Ja, ja, klar.
Und ich wollte jetzt nicht so einen Heavy Cocktail nehmen.
Ja.
So ein Aperitivo ist ganz lecker.
Verstehe.
Und Aperol ist mir meistens irgendwie zu süß. Und Campari ist so ein bisschen bitterer.
Ja, ich mag Campari auch sehr gerne. Magst du Campari O auch?
Ja, sehr.
Ja, gutes Getränk.
Ja.
Ja. Trinkt man auch, ich trinke das zu selten. Also was heißt zu selten, aber so ich bestelle es zu selten, weil ich immer so Ponza Martini oder so Espresso Martini gerne.
Espresso Martini ist eigentlich auch mein Go-To.
Ja. richtig guter Drink.
Aber ich hatte heute schon 2 Kaffees.
Ah,
wenn ich jetzt noch mehr Koffein trinken, würde ich hier zittern.
Ja, ja. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Die meisten, die dich kennen, kennen dich vermutlich jetzt gerade, weil auch Maxton Hall sehr durch die Decke gegangen ist.
Mhm.
Und kennen dich als Alistair, den du dort spielst.
Ja.
Magst du dich fernab von Alistair einmal als Justus Riesner vorstellen? Wer bist du?
Gerne. Keine Ahnung, ich finde diese Frage immer so schwierig, weil ich glaube, man müsste meine Freunde fragen, wer ich bin. Ich glaube, ich bin einfach ein junger Mann, der irgendwie versucht, seinen Platz in der Welt zu finden.
Wie läuft es so?
Ich glaube, momentan ganz gut.
Mhm.
Also ich habe das Gefühl, ich bin auf dem richtigen Weg.
Und wie bist du so dahin gekommen? Dass du so, weil du strahlst so eine Ruhe aus. Wie bist du so da hingekommen? Ja, total. Weil es gibt, glaube ich, wenige Leute, die so sagen, ich bin gerade dabei, meinen Platz in der Welt zu finden und es läuft ganz gut. Ich bin ganz zufrieden eigentlich. Und das war jetzt so deine erste spontane Antwort.
Mhm.
Und ich frage mich, wie man so eine Ruhe bekommt. Oder ist das, oder spielst du das?
Also, ich appreciate, dass du das sagst. Ich muss aber sagen, also ich höre das öfter, dass ich so ruhig rüberkomme, aber bei mir rattert es schon auch im Kopf viel. Aber ich glaube, ich habe momentan so eine innere Ruhe in dem Sinne, dass ich einfach, also ich habe gerade einfach, ich mache das, was ich immer machen wollte und es läuft gut. Und ja, ich würde auch lügen, wenn ich sage, es war einfach, den Punkt irgendwie zu erreichen.
Wann war das denn, als du den Punkt erreicht hast?
Ich glaube, das ist jetzt ziemlich frisch irgendwie. Ich habe gerade das Gefühl, ich bin so ein bisschen neu geboren. Ich bin jetzt 28. Man sagt ja auch irgendwie so, alle 7 Jahre ist man neu.
Mhm.
Irgendwie. Und ich habe das Gefühl, das ist gerade bei mir so super präsent irgendwie, dass ich so voll bei mir angekommen bin. Ich bin Ende 20. So, ich habe so diese schwierigen, selbstzweifelnden 20er fast hinter mir. Und ja.
Es hört sich auch so an, als ob du sehr gut appreciaten kannst und dir dessen bewusst bist, dass du so deine Erfolge annehmen kannst und auch so damit zufrieden bist, weißt du?
Mhm.
Oder bist du jemand, der schon dazu tendiert, dann so immer mehr zu wollen?
Ich würde schon sagen, dass ich sehr ambitioniert bin. Also ich habe schon meine Ziele auch. Und
ja, ja, das schon, aber kannst du so zwischendurch das dann trotzdem appreciaten, ohne das so wegfallen zu lassen, dass du dann so sagst, das schon.
Ich glaube schon, ja.
Ja.
Ich glaube, es ist jetzt corny so, aber so der Weg ist das Ziel.
Ja.
Und ich glaube, man muss seine kleinen Meilensteine, die man irgendwie macht, auch feiern und genießen und auch mal so retrospektiv manchmal irgendwie sein Leben betrachten, so. Der junge Justus, glaube ich, wäre super stolz auf mich.
Ja, das ist eine schöne Perspektive.
Ja, voll.
Welche Verschwörungstheorie würdest du gerne von dir in die Welt setzen?
Hast du Beispiele?
Mm.
Hast du die schon mal gestellt, die Frage?
Ich habe die noch nie gestellt. Was ist das?
Lina sagt, ich bin Crow.
Das wäre so geil. Das wäre so lustig. Weil das kann ja auch keiner nachweisen. Also Haare vielleicht ein bisschen.
Ja.
Der hat die doch noch.
Kennt man seine Haarfarbe?
Ja, ich weiß zumindest, glaube ich, dass er die mal so blondiert hatte auf so Bühnenauftritten, weil das hat man dann ja schon gesehen hinter der Maske.
Ja.
Aber Haare können ja auch nachwachsen.
Ja, also. Oder kann eine Perücke sein.
Genau, ja. Also Crow oder Justus, wie auch immer. Was ist das Unnötigste, was du gut kannst?
Urlaub machen.
Sag
ich immer bei solchen Fragen.
Ja.
Weil ich finde irgendwie, es gibt nichts Unnötiges.
Ich kann mit den Ohren wackeln.
Okay, das ist unnötig. Aber das kann ich auch.
Ja.
So minimal.
Ja. Aber das ist auch so, warum will man das gut können?
Ja, fair.
Was ist deine größte Red Flag?
Ich trinke noch mal einen Schluck.
Ja, bitte. Ich bitte drum. Der ist sehr lecker und sehr erfrischend auch.
Mhm.
Ganz, ganz, ganz toll.
Obwohl Winter ist,
ist
er gerade ganz gut.
Aber hier ist auch so cozy warm. Kann man den gut trinken.
Meine größte Red Flag. Ich glaube, ich habe eine Tendenz, Dinge zu dramatisieren und dramatisch zu sein.
Aber bist du auch ein Overthinker? So?
Voll.
Mhm.
Und ich war auch früher immer so in der Schule, so derjenige, der so eine Klausur geschrieben hat. Und dann dachte ich so, oh Gott, ich, 0 Punkte. Dann habe ich immer eine 3 oder so.
Ja.
Ich war nie ein Zweierschüler, aber so eine 3 war immer drin bei mir.
Ja.
Aber auch so im Leben, egal was ich mache, ich tendiere oft dazu, erst zu denken, oh Gott, alles scheiße, was ich gemacht habe.
Ach so, Worst-Case-Szenario.
Ja, immer Worst-Case-Szenario, aber dann am Ende ist alles fein.
Okay.
Ja.
Hast du da, aber bist du dir so dessen bewusst, dass du jetzt schon, wenn du dich da so reinspirals, weißt, okay, es wird nicht so schlimm? Oder verlierst du dich trotzdem da drin? So?
Manchmal verliere ich mich drin, aber irgendwie meine damalige Therapeutin hat mir so einen Grübelstopp beigebracht. Mhm. Und ich versuche, also ich habe das Gefühl, seit ein paar Jahren trainiere ich mir das aktiv an, mich zu stoppen.
Wie geht das?
Einfach, wenn du merkst, dass du grübelst, sagst du Stopp.
Ah.
Und du hörst auf. So du lässt es einfach nicht mehr zu, weil du kannst es kontrollieren. Deine Gedanken kannst du ja navigieren, weißt du?
Das finde ich so interessant, weil TherapeutInnen, also von Freundinnen auch so die Ratschläge, die sie bekommen haben und mit mir geteilt haben, ich bin teilweise so, das ist so einfach und macht so viel Sinn.
Oder?
Und also so, es ist so.
Man kommt selber nicht drauf.
Man kommt selber überhaupt nicht drauf. Also so, weil ich bin auch ein mieser Overthinker, so ich kann mich da drin sehr gut.
Ich sag dir, es hilft.
Ja.
Weil du kannst die Dinge eh nicht kontrollieren. Dem machst du, gibst dein Bestes und das Resultat ist
das Gleiche.
Ja.
Eine Freundin von mir hatte auch letztens erzählt, dass ihre Therapeutin meinte, diese negativen Gedanken, die man hat, denen gibt man einen Namen. Zum Beispiel Bernd.
Mhm.
Bernd lässt du rein für 10 Minuten und setzt dich damit auseinander und nach 10 Minuten, du stellst dir den Timer, nach 10 Minuten sagst du, okay Bernd, das war's für heute, ciao. Macht so Sinn auch für mich.
Super.
Weil dann kann man sich auch kurz reinsteigern, weißt du? Und dann ist over.
Ja, man lässt es dann halt einfach zu, aber man zieht halt Grenzen.
Ja, so wichtig. Okay, zum Starter. Wir haben hier eine leckere Kürbiscremesuppe.
Ja.
Das sieht fantastisch aus. Ich würde sagen, wir starten direkt rein.
Oder?
Ja.
Weißt du, warum ich das ausgesucht habe?
Nee, das würde mich total interessieren tatsächlich.
Gerade vor ein paar Tagen so ein Emma Chamberlain Vlog gesehen von der Fashion Week und sie hat da irgendwie ständig so Zwischenschnitte von ihr, wie sie so eine Suppe auf ihrem Hotelzimmer isst.
Ich bin aber auch so einfach beeinflussbar.
Das sieht irgendwie geil aus. Ich brauche eine Suppe.
Die ist sehr lecker.
Ja?
Die ist super cremig und super lecker. Ich bin auch großer Suppenfan im Winter.
Oh, wow.
Oder? Mm. Ja, ganz cremig.
Super. Gute Wahl. Spicy auch ein bisschen.
Ja, ein bisschen. Und auch so, wir haben so ein paar Nüsschen da drin. Das finde ich auch ganz gut, ganz spannend in der Suppe. Das ist ja nicht so langweilig.
Warte mal, ist voll crazy, dass ich gefilmt werde, wie ich esse.
Ja, aber mach dir da gar keine Gedanken, weil das Ding ist, jedes Mal, wenn du isst, rede ich quasi und jedes Mal, wenn ich esse, redest du und dann ist immer die Kamera auf der jeweiligen Person, deswegen muss man sich da keine Sorgen machen. Okay. Ich sah noch nie schrecklich aus und ich bin auch nicht so mega gut im Essen, aber naja. Anyways, so, wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, dass du Alyssa in Max the Hall spielst, dass du generell Schauspieler bist und du hast nicht den, ich würde sagen, klassischsten Weg gewählt. Du hast nämlich in L.A. studiert.
Mhm.
Und da stellt sich mir natürlich die Frage, L.A., Hollywood, wie ist es da zu studieren?
Oh.
Und wie Hollywood-like ist es wohl? So, wie man sich das vorstellt oder auch sieht man viel von so den Schattenseiten, wo man sich so denkt, oh, vielleicht will ich gar nicht mehr Schauspieler werden.
Ist so ein bisschen was von beidem, glaube ich. Also, ich persönlich mag L.A. total gerne, weil es halt einfach so eine, es ist halt nicht so eine Stadt, wie man sich eine Stadt vorstellt. Es ist halt eigentlich eine Stadt, die aus so ganz vielen Städten gemacht ist. Aber es ist halt so eine Industriestadt und irgendwie ist da irgendwie jeder da und versucht irgendwie deren größte Träume in Erfüllung zu bringen.
Wie alt warst du, als du da hingegangen bist?
Ich war 18.
Mm.
Also, ich bin dann kurz danach 19 geworden. Aber ja, und ich war fast 5 Jahre da.
Krass.
Und ist auf jeden Fall eine Stadt, die mich sehr geprägt hat. Und ich bin da halt erwachsen geworden. Irgendwie, ich hatte nach dem Abi das Gefühl, ich muss einfach raus und weg. Und es war auch gar nicht geplant, dass ich so lange da bleibe. Eigentlich bin ich nur so für ein Jahr hin. Und aus einem wurden dann zwei, dann drei, dann vier, fünf. Und um deine Frage zu beantworten, es ist halt obviously wie die USA allgemein auch, also es ist ein sehr gespaltenes Land irgendwie und man merkt, also man spürt die Armut, man spürt aber auch den Reichtum und es clasht da so aufeinander. Und ich hatte irgendwie das Privileg, so das echte L.A. kennenzulernen, dadurch, dass ich ein Jahr auch in einer Gastfamilie gewohnt habe und ich an einem Community College meine ersten zwei Jahre studiert habe. Und das sind so, Community Colleges sind so, keine Ahnung, da geht so, gehen so die Normalos zur Uni, die nebenbei arbeiten oder die auch schon älter sind, die sich dann im Alter entscheiden, nochmal ein Degree zu machen oder so. Und da habe ich halt so die richtigen, normalen Menschen kennengelernt. Und dann war ich halt noch so zwei Jahre an einer richtig krassen Privatuni, wo dann nur, spoiled children gefühlt waren. Also nicht nur, aber so USC ist die Schule und sie ist auch bekannt als University of Spoiled Children.
Ah, wirklich?
Ja. Es ist halt, es gibt ja auch so, so diese Bribing-Geschichte, dass irgendwelche Eltern ihre Kinder da reingekauft haben und so.
Ah, okay.
Es ist eine ganz, die ist einfach eine Hollywood-Uni irgendwie. Oh Gott, ich rede voll schlecht über die Uni, weil sie ist eigentlich auch voll gut. Also ich habe ganz viel da gelernt.
Das hat mir voll viel beigebracht. Aber es ist ja mehr so Facts von außen. Das ist ja auch völlig okay. Genauso wie es ja hier in Deutschland auch so die eine oder andere Privatschule gibt, wo man sich so, also so, wo einfach nur Personen...
Die Augen verdreht.
Ja, genau.
Aber also es war auf jeden Fall ein krasser Anspruch auch akademisch.
Wie war so die Aufnahmeprüfung? Was muss man da so machen?
Ich habe ja Schauspiel, beziehungsweise ich habe Theater studiert mit einem Schauspielfokus und hatte dann so Film, beziehungsweise so Cinematic Arts im Nebenfach. Und ich musste vorsprechen. Also ich habe zwei Monologe, einen klassischen, einen modernen vorgesprochen. Man muss natürlich auch Essays schreiben und Formulare ausfüllen und so ein Kram. Und ja, so lief das ab.
Und was würdest du sagen, waren so deine, so mit die Sache, die dich am meisten geprägt hat, so aus der Zeit, in der du an der Uni warst?
Ich glaube, menschlich auf jeden Fall einfach, dass diese Spaltung zwischen Arm und Reich und diese verschiedenen Welten, wo ich in beiden irgendwie existieren durfte, das mitzuerleben, weil das nochmal ganz anders ist als in Deutschland. Und es hat mir wirklich ganz viel über die Struktur der Welt auch irgendwie beigebracht. Das fand ich ganz spannend. Und künstlerisch hatte ich so eine Dozentin, die mich einfach super geprägt hat, die mir ganz viel mitgegeben hat. In mein Notizbuch aus den Semestern gucke ich immer noch rein, wenn ich irgendwie Advice brauche.
Schöne Erinnerung auch irgendwie an die Zeit.
Voll.
So ein Schauspielstudium besteht ja auch aus vielen verschiedenen Modellen.
Mhm.
Auch aus Modellen, in denen man sich, glaube ich, in denen man über sich selbst hinauswachsen muss. Wo man mal Rollen spielen muss, die man vielleicht nicht so präferiert. Und in denen man über sich selbst hinauswachsen muss, weil man bestimmte Szenen nachspielen muss oder Übungen machen muss, dass man sich selbst so anders zeigt auf der Bühne. Was war so das Cringeste, was du je machen musstest? Musstest du dich mal so nackt ausziehen oder so?
Um Gottes Willen, nein. Das wäre crazy. Ich glaube, dann würde meine Dozierenden würden in den Knast gehen.
Fair.
Aber
ist mir auch so gerade aufgefallen, während ich die Frage gestellt habe, war ich so, an der Uni wahrscheinlich nicht. Weil das Einzige, mir ist nämlich gerade eingefallen, ich war mal irgendwann in so einem Theaterstück mit der Schule.
Oh Gott, und dann haben sie sich alle nackt ausgezogen.
Und ich war so
pubertierende Teenager, ja. Alles, oh mein Gott.
Ja, und ich war so, oh Gott, und deswegen kam das gerade, es war Kutschus Reaktion.
Ja, ich check, aber die Frage ist voll legitim. Ich glaube, das ist auch in Europa ein bisschen normalisierter als in den USA. Ich glaube, das amerikanische Theater ist da ein bisschen konservativer in dem Sinne. Aber ich muss sagen, so ein Schauspielstudium ist tendenziell komplett cringe. Ich glaube, für eine außenstehende Person ist vieles, was man macht, cringe.
Bist du gut darin, einfach so cringe abzulegen und dir so...
Nee, also ich versuch's Kommt immer auf den Tag drauf an, glaube ich. Aber so im Schauspielstudium ist ja das Geile, dass du einfach so den Raum gegeben hast, Künsch sein zu dürfen. Was halt das einfach einfacher macht. Aber wenn ich jetzt so eine Übung raussuchen müsste, ich weiß noch, ich habe einmal in so einem Theaterstück mitgespielt und die Regisseurin hat dann so als Icebreaker mit uns in der ersten Woche von den Proben mussten wir uns irgendwie so eine psychologische Geste für unsere Rolle ausdenken, irgendwie so drei verschiedene. Und und die mussten wir dann, ich weiß gar nicht, ob ich das erklären kann, dass das Sinn ergibt für Leute, die kein Theater kennen. Wir waren halt ein Raum voller Leute, die sich nicht kannten. Und wir mussten dann eine psychologische Geste, die irgendwie, keine Ahnung, das ist eine Verbeugung sein oder so, passend zu einem Song, den wir ausgewählt haben, der zu der Rolle passt, diese psychologische Geste ganz oft wiederholen. Und, oh scheiße, das kommt nicht gut.
Doch.
Es ist halt ganz weird.
Nee, ich bin gerade drin, dass man halt, also ihr musstet die ganz oft vorstellen, diese psychologische Geste.
Also die Leute sitzen da, gucken dir zu.
Und aber warum musstet ihr das so oft machen?
Depending on, also es hat so, der Rhythmus des Songs hat das so ein bisschen navigiert.
Ihr musstet den kompletten Song durchbekommen.
Ja.
Ach so, okay.
Und du musst alle drei Gesten benutzen und du hast dadurch dann aber auch irgendwie eine Story erzählt. Und es kam halt tatsächlich auch, also Emotionen dabei hoch und es war auch interessant, das anzugucken. Aber ich glaube, wenn man nicht, also wenn man Theater nicht studiert, dann denkt man so, was zur Hölle passiert da gerade? Ja, und sonst macht man halt, keine Ahnung, Atemübungen, Stimmenübungen.
Aber das findest du cringe? So Atemübungen oder so Stimmen?
Ich finde schon cringe, wenn du mit irgendwie 20 Menschen auf dem Boden liegst und gemeinsam irgendwelche weirden Töne von dir gibst.
Ich finde halt, bei mir ist immer das Level von Cringe daran gekoppelt, wie viele, ob ich die einzige Person bin im Raum, die das macht, oder wie viele das mit mir machen. Weil sobald so eine Gemeinschaft ist, denke ich mir irgendwann auch so, ja, dann muss ich kurz selber lachen über mich selber, was ich gerade veranstalte.
Ja.
Und dann ist aber auch so, ja, mein Gott, irgendwie machen es gerade auch alle. So.
Oder weißt du, was mir einfällt? Es gibt auch, ich glaube, das kennen ganz viele, die Schauspiel machen. Es gibt irgendwie so eine Tierübung, dass man irgendwie versucht, körperlich ein Tier zu verkörpern. Und man läuft dann mit seinen ganzen Peers irgendwie durch den Raum und alle machen ein anderes Tier und dann muss man Laute von sich geben und man spielt ein Tier und es ist halt, it's fucking cringe.
Ja. Yeah.
Es ist einfach weird.
Oh, das stelle ich mir auch ganz schlimm vor.
Ja, und ich war auch nie so ein Mensch, der sowas doll gefeiert hat. Aber, ja, gehört halt irgendwie dazu, I guess.
Ja, ich habe mal mit einer Freundin, das ist auch eigentlich eine lustige Geschichte, ich war auch immer so ein bisschen Schauspiel interessiert, weil mich einfach so dieses so vor der Kamera super interessiert hat. Und dann hat irgendwann die Therapeutin von meiner besten Freundin ihr empfohlen, mal einen Schauspielkurs zu machen. Mhm. Und sie wusste von mir, dass ich Schauspiel interessiert bin. Und dann war sie so, lass uns das zusammen machen. Oh, dann haben wir das über den Winter zusammen gemacht in Köln. Und das war auch einfach so, es war gar nicht, um vor die Kamera zu kommen, es war auch eher so theaterbasiert und so. Und das Cringeste, was ich da machen musste, ist auch gleichzeitig, glaube ich, das Cringeste in meinem Leben. Und ich finde es wirklich so schlimm.
Was musstest du machen?
Wir mussten so Kleinkinder spielen mit so Babystimmen. Und ich bin eh schon irgendwie so was wie so Babystimmen, finde ich ganz schlimm, wenn das erwachsene, ausgewachsene Menschen machen. Mhm. Und dann waren da halt so, es war eine ganz durchmixte Gruppe. Und dann war da so ein Uni-Professor, dann war da so die Freundin von mir, dann war ich da, dann war der Jüngere. Und ich war so wirklich so, ich finde es ganz schlimm.
Vor allem ist es auch crazy, wenn du in einem Raum sitzt mit komplett fremden Menschen.
Ja,
man kann sich halt so ein Schauspielstudium kennt man sich halt schon ganz gut.
Es war halt so dritte Woche.
Ah, okay, okay.
Und es war aber trotzdem so, bitte nicht. Ich finde es ganz schlimm.
Ja, es gibt ja verschiedene Techniken.
Ja, genau.
So, und so findet jeder seine Technik.
Ja.
Aber Babystimme ist schon auch crazy.
Ja, Babystimme ist Jail. Zurück zu dir. wie viel Alistair steckt in Justus?
Ich glaube recht viel. Ich glaube, aber weiß ich nicht. Also ich glaube, es ist halt natürlich, wird man gecastet wegen der Essenz, die man irgendwie als Mensch mit sich trägt. Und ich glaube, in dem Sinne überschneidet sich diese Essenz natürlich. Andererseits, ich glaube, wir beide mögen eine Party, Alistair und ich. was haben wir in common? Ich glaube, wir sind beide sturköpfig manchmal und können schwer damit leben, nicht das zu kriegen, was wir wollen. Aber sonst ist Alistair, glaube ich, er hat auch viele Attribute, die ich nicht mit ihm teile. Irgendwie ist ein bisschen draufgängerisch, manchmal auch ein bisschen der Schlägertyp. Ja, also so ein bisschen auf jeden Fall.
Ein bisschen, aber auch dann schon sehr verschieden, wenn es drauf ankommt wahrscheinlich.
Ja.
Welchen Charakter, also fiktiven Charakter aus Maxton Hall, würdest du privat auf gar keinen Fall in dein Leben lassen wollen?
Mortimer? Hast du Maxton Hall geguckt?
Mhm. Ja, ich war letztens zu Selma, weil wir haben das zusammen geguckt, die zweite Staffel. Und dann war ich so, irgendwie war ich so, kommt nicht heute wieder eine neue Episode von Maxton Hall raus? Und sie war so, nee, das waren jetzt die Folgen. Und dann war ich so, oh. Weil ich irgendwie so dachte, es geht jetzt so Wochen weiter, weil die erste Staffel kam mir total lang vor und die zweite Staffel ging irgendwie total schnell vorbei jetzt doch.
Ich frage mich auch, woran das liegt, obwohl die das bei der zweiten ja auch so in die Länge gestaffelt gemacht haben.
Ja, ja, und so jede Woche kam eine Folge.
Mhm.
Ja.
Mhm. Aber vielleicht, weil es schnell war, irgendwie der Strang oder so.
Ja, vielleicht. Was ist, findest du erste Staffel oder zweite besser?
Schwierig. Also,
dann darfst du das einschätzen.
Irgendwie die Scheiße rein.
Ja, fair. Wir sagen ja auch nicht, dass eine schlecht ist, nur welche besser ist.
Ja. Ich bin schon ein Fan von der ersten, muss ich sagen. Also.
Same, aber.
Ich glaube, vielleicht ist es auch, weil es so neu war und es war.
Man wusste halt noch nicht,
was auf uns zukommt. Die Erwartung war noch nicht so hoch. Vielleicht liegt es auch daran, ja.
Ich habe auch letztens mal kurz nachgedacht, weil ich habe das auch, dass ich die erste Staffel cooler finde und auch spannender fand. Und man hat halt jetzt schon so eine Base von der Story, die man kennt und man kann schon Charaktere einordnen. Und vorher war es halt so viel überraschender, weißt du? Und ich bin immer so Fan davon, auch so, ich denke mir auch bei so vielen Filmen so, boah, ich wünschte, ich könnte die so nochmal zum ersten Mal sehen. Weil dann hat man nochmal so, ich war letzte Woche war ich mit Selma in Zoomania 2.
Lol.
Das war so ein toller Film. Und ich war so, boah, oh mein Gott, danach war ich direkt so, ich wünschte, ich könnte den nochmal zum ersten Mal gucken, weil der war so toll.
Ja.
Dass man so, weil du hast halt so diese ganzen Gefühle, die du gegenüber den Charakteren hast, das erste Mal gefühlt in dieser Staffel. Und bei Staffel 2 kannst du schon, du weißt schon, wie so die Familienstruktur ist. Du weißt, wie
du die Charaktere halt alles gegenüber sind.
Ja, voll.
Ja, wahrscheinlich.
Und deswegen fühlt sich das für mich, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen langwieriger an in der zweiten
Staffel. Ich check.
Ja.
Ja, vielleicht muss noch ein bisschen mehr passieren.
Vielleicht muss da nochmal eine dritte Staffel
geben. Vielleicht muss es eine dritte Staffel geben.
Ja. Justus, du hast uns was ganz Feines heute hier mitgebracht.
Ja, ich habe es selbst hergerichtet.
Ja. Ganz toll. Also wirklich
schön, oder?
Ganz fantastisch.
Was ist das das Dressing?
Ja, das ist das Dressing, I guess. Das ist das wohl für ein Dressing.
Gut. Nach Essig.
Das ist so, ja.
Ich glaube, Salat ist so the worst date food.
Warum? Ich glaube, Döner ist schlimmer. Waffel.
Ja, okay. Fair.
Aber ja, ich checke, was du meinst.
Oder so Sushi, wenn du immer
gestopft ist. Ja, das ist ganz schön. Ich finde deswegen Salat eigentlich noch ganz gut, weil du halt immer so, du kannst dir immer was auf die Gabel picken und dann isst du das und dann bist du nicht so überfordert und kannst halt so.
Aber das sind zum Glück keine großen Salatblätter.
Ja. Das ist ganz schlimm. Das check ich das aber eh nicht. Selbst wenn man nicht auf einem Date ist, warum schneidet ihr diese Salatblätter nicht durch?
Ja, check ich
also so. Ja, ja.
Sollen wir?
Wir wollen. Ja, wir wollen und sollen unbedingt.
Lecker, lecker.
Kennst
du den?
Lecker. Ja, lecker, lecker. Lecker. Auch dieses TikTok, kennst du es mit diesen, sind halt mit meiner Mama und meine Papa und dann. Ich überlege jedes Mal, ob ich springen soll, weil dann bin ich immer so, wenn die andere Person das nicht kennt, dann habe ich so schlecht nachgedacht.
Nein, aber ich kenne auch viele, viele TikToks nicht.
Okay, cool. Naja, willst du uns mal so einen Tag am nächsten Set mitnehmen? Nee, das hat tatsächlich sehr viele Leute interessiert.
Echt?
Wie sieht so ein. Ja.
Wie sieht, echt?
Wie sieht so ein Drehtag wohl aus als Schauspieler am Set?
Du, es ist, ich will nicht sagen recht unspektakulär, aber es ist auf jeden Fall viel warten.
Mhm.
In der Regel wird man morgens abgeholt, kommt immer darauf an, manchmal auch abends, wenn man Nachtdreh hat oder so. Dann kommt man ans Set, steigt man aus, dann wird man direkt irgendwie entweder ins Kostüm oder in die Maske geschickt. Und dann, wenn man fertig ist, wird man entweder ans Set gerufen oder man wartet, bis man dran ist.
Sehr viel warten.
Ja, voll. Es kommt immer drauf an. Es gibt manchmal auch so Tage, die super packed sind, wo man dreht halt immer so eine gewisse Anzahl an Bildern pro Tag. Und wenn du halt in allen Bildern bist, dann wartest du natürlich nicht. Aber manchmal hast du halt auch so Tage, wo du nur so in einem kleinen Bild bist und das wird dann aber als viertes gedreht oder so. Und dann wirst du auch in der Regel ein bisschen später geholt, aber die wollen dich trotzdem immer sicherheitshalber da haben. Falls man dann irgendwie was umbauen muss oder so, spontan. Ja, dann wartet man und dreht man. Und man spielt tatsächlich auch dann recht kurz. Du machst dann deine 2-3 Takes.
Manchmal
nur ein.
Wenn man so ein guter Schauspieler ist.
Genau. Und dann, ist das Ding.
Das Ding durch.
Durch.
Ihr habt ja jetzt schon 2 Staffeln Max & Hall gedreht. Ihr habt sehr viel Zeit miteinander verbracht. Teilweise Tage, auf jeden Fall Stunden aufeinander gehockt. Seid ihr jetzt alle Best Friends? Seid ihr eine kleine Family geworden?
Ich glaube, man kommt natürlich immer mit manchen Leuten besser klar als mit anderen so. Aber ich glaube, an sich war Max & Hall irgendwie für ganz viele von uns so ein Schicksalsprojekt und hat irgendwie unser Leben total verändert. Und das schweißt natürlich irgendwie zusammen, wenn man gemeinsam so eine Reise irgendwie durchsteht. Deshalb würde ich schon sagen, dass wir alle irgendwie so eine kleine Familie geworden sind.
Wenn du dein Leben mit durch Max & Hall verändert hast oder es verändert wurde, wie würdest du sagen, was sind so die 2 größten Veränderungen von Justus vor Max & Hall und Justus ja noch während Max & Hall?
Ich, zum einen habe ich, kann ich jetzt von Schauspiel und Social Media leben. Ich muss nicht mehr meine ganzen Nebenjobs haben, die ich irgendwie jahrelang hatte. Was richtig, richtig toll ist. Mhm. So, ich habe meine Jobs auch genossen, aber es ist natürlich das, wovon ich immer geträumt habe. Und jetzt kann ich das einfach leben und machen.
Was waren deine Jobs?
Ganz unterschiedlich. Ich war Barista, ich war Barkeeper, ich war im Einzelhandel. Ich war teilweise auch Simulationspatient hier an der Charité in Berlin.
Ah.
Ich habe echt viel Kram gemacht, so. Ja.
Okay, also das Hauptding eigentlich, dass du jetzt davon leben kannst, von dem, was dein Traum ist.
Voll. Und ja, aber auch einfach, dass man halt eben irgendwie so eine coolen Sache machen kann. Es hat mir einfach so viele Türen geöffnet, um irgendwie auch mit coolen, kreativen Menschen zusammenzuarbeiten und Zeit zu verbringen. Und ich lerne so viele coole Menschen kennen. Und ja, man wird ab und zu mal erkannt. Das ist auch anders.
Wie ist es so, nach so vielen Drehtagen und nach so einer intensiven Zeit dann wieder so in den normalen Alltag zurückzukehren? Also, weil dann bist du auf einmal von so, du bist den ganzen Tag am Set, so, du wirst wahrscheinlich schon von morgens an, triffst du irgendwelche Leute und dann machst du so zu Hause auf und bist so, okay, Kontrastprogramm.
Ich finde tatsächlich so während des Drehzeitraums, finde ich es gar nicht so schlimm, nach ein paar, also ich hatte bei Max & Hall immer über so 3 Monate sehr verteilt meine Drehtage und ich fand es dann immer ganz schön, wenn ich so 2-3 Stück hatte, dann wieder so ein paar Tage für mich zu haben, weil die halt schon sehr intensiv sind und man den ganzen Tag von Menschen umgeben ist und irgendwie mit Leuten schnackt und so Social Battery ist dann irgendwann schon auch leer und dann ist es ganz schön, mal eine Pause zu haben. Andererseits ist es dann aber auch immer wieder schwieriger, wieder reinzukommen in diesen Rhythmus des Drehens und so, weil ich hatte dann auch so 2 Wochen, wo ich es immer am Stück gedreht habe und das ist schon ein anderer Vibe irgendwie, weil du bist dann halt einfach so drin. So, es hat beides seine Vor- und Nachteile, aber wenn so ein Projekt vorbei ist und du dann zurück in deinen normalen Alltag gehst, dann kann man schon auch schnell in so ein Loch fallen. Emotional einfach irgendwie, weil man halt so wochenlang so investiert war und dann von jetzt auf gleich ist es irgendwie weg. Und ich versuche da immer so ein bisschen gegenzusteuern, indem ich mir halt dann nach so einem Dreh einfach was vornehme, eine Reise oder noch busy bin. So, dass man nicht direkt von ganz viel zu nichts geht, weißt du?
Ja, damit man sich so ein bisschen ablenken kann.
Ja.
Ist ja auch so ähnlich wie nach einem Heartbreak, dass man erstmal so, erstmal die Gedanken nicht zulassen muss, weil das sonst ein zu harter Kontrast ist.
Mhm.
Und halt andere Sachen findet, die einem Spaß machen, damit man beschäftigt ist und man halt nicht so in dieses krasse...
Es ist so ein bisschen Trennungsschmerz auf jeden Fall, den man echt versucht so ein bisschen...
zu drücken.
Ja.
Ja. Ich habe ja ein paar Fragen gestellt auf Instagram.
Ja.
Von denen Leute, also ich habe einfach die Frage gestellt, was interessiert euch ganz besonders von dem Maxton Hall-Gast, falls ich demnächst mal jemanden in meinem Podcast haben sollte.
Mhm.
Jetzt ist es soweit und ich muss mich tatsächlich einmal ganz kurz
hier
meinen Flugmodus ausmachen, weil ich den natürlich eingeschaltet habe, weil ich nicht wollte, dass mich hier irgendwer stört.
Vernünftig.
Ganz vernünftig, aber deswegen muss ich hier...
professionell.
Ja, mehr oder weniger. aber ja, gehen wir mal hier.
Noch einen Schluck.
Ja, gehen wir mal ins Archiv. Und Maxton Hall Questions. Wie ist es, sich selbst hinterher im Fernsehen zu sehen? Also so in der Serie selbst zu sehen. Findest du dich da manchmal dann, findest du es komisch?
Voll.
Ja?
Also ich muss sagen, früher hatte ich voll Probleme, meine Stimme zu hören. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, aber es ist schon, also ich finde es super weird, mich spielen zu sehen, weil ich einfach, irgendwie sieht es nie so aus, wie man gedacht hat, dass es aussehen würde. So, es ist nicht, dass es irgendwie bewertend ist, aber es ist halt immer nicht das, was ich gedacht habe, was ich da kreiere, weil es irgendwie, ja, man wirkt halt dann doch irgendwie anders. Aber ich glaube, es liegt halt auch daran, dass man halt irgendwie immer noch mal ein anderes Bild von sich selbst hat, als wie andere einen halt eben wahrnehmen.
Kannst du damit gut umgehen, wenn das so, also so, weil, also so, ich kann das nur auf mich selber beziehen, weil zum Beispiel bei mir ist so, wenn ich sowas wie so eine Kampagne oder so mal drehe, fällt mir das manchmal unfassbar schwer, weil Personen dich in einem anderen Licht einfangen, also so in so einem anderen Frame.
Wenn du nicht die Kontrolle hast.
Ich habe die Kontrolle nicht.
Ja.
Und da spielt es ja auch dann noch eine Rolle, die du ja als reale Person nicht 100% bist, wie es sich dann... Also so kannst du das gut ablegen?
Ich glaube, man muss es ablegen. Also ich habe kein Problem damit.
Mhm.
Zumindest am Set nicht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Magie des Filmemachens einfach, dass es so ein kollaborativer Prozess ist und man allen Teammitgliederinnen irgendwie vertrauen muss. Und das ist halt irgendwie, ja, es darf nicht meine Sorge sein. Mein Ziel ist einfach immer, mein Bestes in der Szene zu geben, irgendwie mein Ziel zu haben. Und alles andere liegt in der Hand der anderen und dem vertraue ich in der Regel. Natürlich ist es dann manchmal schwierig, mich selbst anzugucken oder so, wenn ich irgendwie sehe einen Winkel, der mir persönlich nicht gefällt, aber das fällt dann wahrscheinlich auch nur mir auf und anderen nicht so. Aber
das ist halt auch immer das so Ding, das Leben eines Overthinkers, es fällt nur einem selbst auf.
Grübelstopp.
Ja, Grübelstopp. So, es reicht. und dann noch letzte Frage, Favorite Charakter in Maxton Hall Serie. Und das finde ich auch eine interessante Frage, weil es wusste keiner so richtig, wer jetzt hier hinkommt.
Mhm.
Deswegen.
Ich muss sagen, ich glaube, mein Lieblingscharakter ist, also spielerisch liebe ich Mortimer.
Mhm.
Ich finde einfach Fedja, der Schauspieler macht das so krass gut, diesen bösen Vater zu spielen. Ich kaufe ihm alles ab, was der macht. Aber so...
Er hat ja auch so einen niederländischen Akzent.
Ja.
Und es macht es nochmal so... Irgendwie, es passt total gut.
Ja,
ja. Also es gibt ihm mehr Distanz.
Ja, voll. Ja. Ich glaube auch, der ist brillant einfach, der Schauspieler. Also, und aber auch super korrekt im echten Leben. Und aber meine Lieblingsrolle, wenn ich so die Entwicklung angucke und einfach die Persönlichkeit, das ist Lydia.
Sie ist so toll.
Ist einfach, Sonja ist einfach eine Maschine. Und aber auch einfach, ja, sie hat einfach so eine Stärke und lässt sich nicht unterkriegen und kämpft für das, was sie will im Leben und gibt nicht auf, weißt du, obwohl sie irgendwie ständig
gedämpft wird. Ich finde auch, sie ist so ein Charakter, da merkt man immer, also immer mehr während der Serie von der Entwicklung her, wie stark sie für ihre eigenen Werte so einsteht und sich halt nicht so, nicht mehr so,
verändern.
Ja, nicht mehr so People-Pleaser oder so. Sie versucht schon so allen recht zu machen, aber so als allererstes hört sie auf so ihre eigenen Werte und das, was wonach sie, so eigener Wertekompass.
Sie ist sehr selbstreflektiert auch einfach. Ich glaube, das ist so eine Stärke an mir.
Ja, ganz toll. Was ist das Wertvollste, was du vom Set mitgenommen hast? Das hört sich so an, als ob du da so, wie die Leute im Louvre, was geklaut hast.
Ja, ich wollte gerade sagen, Schmuck.
Den ganzen Set-Schmuck.
Ich muss sagen, für mich war Maxton Hall allgemein einfach so ein krasses Bootcamp. Dadurch, dass es mein erster Job war und ich vorher noch nie an einem professionellen Set stand.
Vorher noch nie?
Nee.
Ach, krass.
Ja, es war komplett neu.
Darf man so ein Durchstarter sein?
I guess. Nee, aber so, das war für mich halt so Bootcamp Schauspiel und Bootcamp die Branche kennenlernen. Ich weiß jetzt, wie ein Set funktioniert. Ich weiß, wie Presse funktioniert. Ich weiß, was von mir erwartet wird. So, das sind alles einfach so Lektionen, die ich mitnehmen konnte. Und aber auch einfach mir selbst zu vertrauen. So, ich habe das Gefühl jetzt, wir haben jetzt die dritte Staffel auch abgedreht und dass ich auch einfach gelernt habe, diese Verbindung zwischen mir und meinem Selbstvertrauen irgendwie zu intensivieren und einfach zu vertrauen, dass ich das gut mache, was ich mache. Und da hat mir Maxton Hall auf jeden Fall ganz toll geholfen, irgendwie auf diesen Weg zu kommen. If that makes sense.
Makes sense, okay. Makes sense. Du hast Staffel 3 angesprochen. Darfst du schon irgendwas an Sneak Peek verraten? Kannst du einen Ausblick geben? Wird's dramatischer?
Digga, ich glaube, ich darf gar nichts sagen. Aber
verdammt.
Warte. Es wird auf jeden Fall, ich meine, es basiert ja auf einem Buch.
Ja.
Save Us von Mona Karsten. Und ich glaube, man wird auf jeden Fall weitere Facetten auch von Alistair kennenlernen. Und da freue ich mich ganz doll drauf, das den Leuten zu zeigen. Und sonst
muss man gucken.
It's Drama. Ich meine, es ist Maxton Hall.
Ja, es ist ja
mittlerweile
auch,
wissen wir, was wir zu hatten.
Mittlerweile haben wir, ja, und die zweite Staffel ist vorbei und die letzte Folge war auch schon dramatisch. Und man denkt sich schon so, ja, okay, man könnte so ein bisschen denken, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Aber da muss man sich wahrscheinlich einfach drauf einlassen und gucken. Gucken,
du was sagst wird. Das
ja.
So nicht anders.
du hast ja gerade, sorry, auch dass du gar nichts zum Essen kannst, weil ich dich die ganze Zeit so mit Fragen crashe. Aber das ist tatsächlich das Format, was ich mir überlegt habe. Ich esse in dem Podcast und meine Gäste verhungern.
Wir gucken das Essen an.
Das Essen an und sehen gut aus.
Ja.
Nee.
Oh, danke.
Ja. Du meintest gerade schon, dass das Maxton Hall tatsächlich dein erster Schauspieljob war vom Set her. Mhm. Das Set kennengelernt, die Leute kennengelernt, die Branche kennengelernt, die Presse kennengelernt und damit direkt durchgestartet. Das ist natürlich das, was man so als Endprodukt, als Zuschauerin sieht, von dir kennt. Und ich dachte auch, dass du safe schon irgendwie vorher irgendwie irgendwo gespielt hast, was ich einfach nur nicht kenne.
Mhm.
Weil die Person, die ich kennengelernt habe, war natürlich so, hatte ja schon diese Rolle. Und, und weißt du, für mich warst du schon immer der Schauspieler, weißt du? Und das finde ich aber auch immer spannend, weil ich komme auch manchmal zu irgendeinem Set oder so und bin auch so, also ich bin auch einfach manchmal total unsicher und bin so, oh, und Leute denken aber einfach so, ja, okay, die macht das, hat das da auch schon ein paar Mal gemacht und so. Und man macht das in seinem eigenen Kopf größer.
Mhm.
Ich bin total abgeschweift gerade in meinem Kopf. Ich wollte dich eigentlich fragen, was dein Erfolgsrezept im Leben ist.
Oh. Ich glaube, ich komme, so mein Vater hat mir früher mal eingetrichtert, so von nichts kommt nichts.
Fact.
So, und man muss einfach machen, seine Komfortzone manchmal verlassen, sich immer wieder neu herausfordern und sich selbst dabei einfach treu bleiben. Und ich glaube, dann kann man eigentlich nur irgendwie seinen Erfolg erreichen und gewinnen.
Mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass es Wachauer Marillenknödel sind.
Super.
Zungenbrecher auch. Ja. Ich bin ganz gespannt. Es sieht ganz lecker aus.
Ich glaube, das ist österreichisch, oder?
Ja.
Oh, das hat eine Füllung.
Ja, Marillen. Das sind die Marillen, glaube ich. Kennst du so Marillenmarmelade?
Das sind Marillen.
So Früchtchen.
Kenn ich nicht.
Früchtchen.
Warm.
Ist warm. Mhm. Oh, ganz lecker. Super.
Spannend.
Habe ich auch noch nie so gegessen, das Dessert.
Mhm.
Ganz toll. Mhm. Justus, was ist dein größter Traum, beruflich oder privat?
Oh. Ich glaube, für mich ist es irgendwann in der Karriere den Punkt zu erreichen, dass ich mir die Projekte selbst aussuchen kann, die ich mache.
Mhm. Hast du schon, hast du was in der Timeline, worüber du schon so reden kannst?
Ich habe noch ein neues Projekt in der Timeline, aber ich darf darüber überhaupt nicht reden.
Okay, aber das bedeutet, dass wir dich bald wiedersehen werden.
Ja, in einer anderen Rolle.
In einer anderen Rolle.
Ja.
Da sind wir ganz gespannt. Ich kann es kaum erwarten. Mhm. Wenn du mit einem Schauspieler oder einer Schauspielerin, tot oder lebendig, jetzt hier ein Dinner haben könntest, wer wäre das wohl?
Muss es ein Schauspieler sein? Kann es auch ein Regisseur sein?
Es kann auch ein Regisseur sein, aber dann musst du uns, also mir und den ZuschauerInnen, ein bisschen Kontext geben, weil man vielleicht den Regisseur oder die Regisseurin nicht kennt.
Das mache ich gerne. Es gibt einen deutschen Regisseur, der heißt Wim Wenders. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Aber der ist auch schon länger dabei und der hat so ein ganz besonderes Kino irgendwie erschaffen, deutsches Kino, das so ganz anders ist als die Filme, die man sonst so kennt. Und ich glaube, ich habe so ein paar Bücher über ihn gelesen, so Zusammenschnitte von Interviews von ihm und so über die Jahrzehnte. Und ich glaube, ich identifiziere mich so mit dem, weil der auch ganz lange in den USA war und der auch irgendwie so eine Rastlosigkeit irgendwie immer gespürt hat und gerne im Ausland ist und sich da auch inspirieren lässt. Und seine Filme spielen auch oft in verschiedenen Ländern und auch gleichzeitig in einem Film wird viel zwischen Ländern gereist und so. Und ich glaube, das ist ein richtig cooler Mann.
Was ist ein Film, den man so kennt?
Himmel über Berlin.
Okay.
Alice in den Städten.
Mhm.
Es gibt auch einen Film von ihm, ich glaube, der heißt Der amerikanische Freund oder so.
Ja.
Und der spielt auch in Hamburg und es ist aber so in den 70ern gedreht. Und es ist aber auch super progressiv in a way. Also es bedient so ganz viele Themen, die man gerade zu der Zeit, glaube ich, auch nicht so viel gesehen hat. Und ja, ich glaube, das ist einfach so ein Typ, der einfach seine Vision hat und die durchsetzt und auch wirklich einfach für die Kunstfilm lebt. Und der inspiriert mich ganz doll.
Das ist voll schön und auch voll bewundernswert. Ich liebe das, wenn Leute so ihr Ding durchziehen und sich so immer treu bleiben.
Voll.
Und so ihre Art haben.
Ja.
Irgendwie.
Ja.
Eine Frage, die ich hier mal
ganz... Perfect Days.
Okay.
Das ist sein letzter neuer Film. Der spielt in Tokio. Und da geht es um einen Typen, der Toiletten sauber macht. Das ist sein Beruf.
Okay.
Aber super happy damit ist.
Dann haben wir ja schon 3 neue Film-Recommendations hier in diesem Podcast. Hat auch schon wieder ganz schön viel Mehrwert hier. eine Frage, die ich immer sehr gerne stelle, ist, was würdest du deinem 15-jährigen Ich heute rückblickend mitgeben?
Ich glaube, ich würde ihm sagen, dass es einen Platz für ihn gibt und dass er sich nicht so viele Sorgen machen muss.
Hast du dir viele Sorgen gemacht, als du so jünger warst?
Voll. Ich glaube, meine Kindheit war nicht immer leicht. Ich glaube, ich hatte einfach viele Selbstzweifel und stand mir oft selber im Weg. Und es hat lange gedauert, bis ich mich getraut habe, irgendwie meine Komfortzone zu verlassen und ein Risiko einzugehen. Und
auch so zu checken, dass es sich lohnt, ein Risiko einzugehen, wenn man selbst dran glaubt.
Voll.
Ja. Aber ich glaube, das ist sowieso was, was man mit 15 noch gar nicht weiß und was man auch erst lernt. Auch so.
Das ist so die Weisheit, die man einfach sammelt dann irgendwann.
Ja, und auch so diese Ruhe, die man bekommt, weil man schon diverse Erfahrungen gemacht hat, durch die man dann lernt, dass es okay ist, ein Risiko einzugehen, was dann am Ende funktioniert, oder ein Risiko einzugehen, was am Ende vielleicht nicht funktioniert, aber einem anderen Weg weist. Mhm. So, das lenkt einen ja so ein bisschen durchs Leben, aber das kann man so früher gar nicht wissen und das entwickelt sich ja erst mit der Zeit und so mit den Lebensphasen, die man hatte.
Ich glaube, man muss auch einfach dieses Vertrauen ins Universum irgendwie lernen.
Bist du, was für ein Sternzeichen bist du?
Krebs.
Hm. Und bist du drin, so into Sternzeichen?
So ein bisschen.
Ja?
Also ich identifiziere mich schon mit dem Sternzeichen Krebs.
Was ist Krebs so?
Also emotional, sensibel, empfindlich.
Kennst du auch Aszendenten und Mond?
Ich glaube, ich bin tatsächlich Steinbock im Aszendent. Und was ist Sagittarius?
Schütze, das bin
Schütze,
ich.
Oh. Mond.
Ja.
Ja.
Ja. Also auch sehr, sehr ehrgeizig, sagt man ja bei Steinbock und Schütze auch. Ja.
Ich glaube, das ist so, es balanciert sich ganz gut aus bei mir.
Mhm. Ja. Seems like a good remix.
Yes.
Also emotional, aber auch emotional.
Love a good remix.
Ja. Yeah. Ein bisschen stur, wie du vorhin meintest, dass alles da auch ist. Mhm. Also geht sich aus.
Ja.
So, mein Lieber, wir enden jede Folge immer mit den sogenannten Snackable Facts.
Oh.
Die Snackable Facts sind zwei Wahrheiten und eine Lüge, die ich dir vorlese.
Okay.
Und du wirst mir gleich verraten, was die Lüge ist. Bist du bereit?
Ja.
Zum Thema...
Ist über dich jetzt?
Nö.
Oh. Okay.
Das ist so random Nischenwissen, weil wir sind ja hier immer noch in einem bei à la carte und in einem Essenspodcast mitunter. Und deswegen dachte ich, heute reden wir ein bisschen über Desserts.
Okay, let's go.
Zwei Wahrheiten, eine Lüge über Desserts. Und zwar... Also, bist du bereit?
Mhm.
Okay. Stracciatella-Eis wurde zuerst in den USA hergestellt. Nummer 2, Vanille ist weltweit die beliebteste Eissorte. Und drittens, das erste Eis wurde in China erfunden.
Oh. Also, ich glaube, Vanille ist auf jeden Fall die beliebteste Sorte.
Ich finde, was ist deine beliebteste Eissorte? Also, deine Lieblingseissorte?
Stracciatella.
Oh, meine auch.
Ich liebe Stracciatella.
Ja, und ich finde Vanille auch einen Schnuff zu langweilig, ehrlich gesagt.
Ich finde Vanille auch nicht
also,
spannend.
Nee.
So, da brauche ich auch kein Eis essen.
Ja.
Ja. Ich dachte immer, Stracciatella ist italienisch.
Mhm.
Ich würde sagen, dass das die Lüge ist.
Okay. Also, sollen wir das einloggen?
Wir loggen das ein.
Okay. Du hast recht. Es wurde in Italien erfunden, das Stracciatella-Eis. Sehr gut geschlagen. Sehr gutes Nischenwissen bezüglich Dessert, bezüglich Eis.
Danke, danke.
Habe
ich was gewonnen?
Ja, du, ich bezahle heute.
Super, okay.
Kein Spaß. Tatsächlich freue ich mich sehr, dass du heute da warst, dass du uns ein bisschen Einblick in dich auch als Person gegeben hast und deinen Lebensweg. Es war sehr schön mit dir.
Ich habe es auch sehr genossen.
Das freut mich ganz doll. Und ich hoffe, dass wir dann, wir sehen ja eh dann noch ganz viel von dir in Staffel 3, die ja schon gedreht wurde. Und demnächst auch irgendwo anders.
Ja. Yep.
Schön, dass du da bist.
Seid bereit.
Ja. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.